Eigentlich gibt es kein Wirtschaftswachstum in Ungarn seit 2022. Die Konsumnachfrage bleibt weiterhin im Wachstum, aber das war nicht stark genug, für einen deutlichen Aufschwung im Bruttoinlandprodukt mitzubringen.
Der Ausgang der Wahl ist nicht nur wichtig für Budapest, sondern auch sehr relevant für Brüssel. Nächstes Jahr wird ja auch in Frankreich gewählt und ein Sieg von Fidesz könnte eben bedeuten, dass Ungarn bei den Budgetverhandlungen auf europäischer Ebene möglicherweise Europa ein wenig unter Druck setzt in einem politisch sehr wichtigen Zeitraum.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des HVB Marktbriefings. Mein Name ist Nikolaus Barth, ich bin Wertpapier- und Börsenexperte bei der Hypo Vereinsbank und ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Folge. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Am 12. April, den Sonntag nach Ostern, wählt Ungarn mit seinen knapp 10 Millionen Einwohnern ein neues Parlament. Der Wahlkampf ist mittlerweile in die heiße, manche sagen sogar in die siedend heiße Phase eingetreten. Ministerpräsident Viktor Orbán, seit 2010 im Amt, stellt sich zum vierten Mal zur Wiederwahl und als Vertreter der Fidesz-Partei hat er zumindest Wiederwahlchancen. Sein Herausforderer ist Péter Madyar, 45 Jahre alt und Spitzenkandidat der Taoiseach-Partei. Laut Umfragen ist ein Regierungswechsel möglich. Die Wahl hat sicher auch Auswirkungen auf Europa, oder? Für mich Grund genug, abseits der anderen geopolitischen Lagen einmal nachzufragen. Und nachfragen darf ich heute bei Esther Gajan, Global Investment Strategien für Mittel- und Osteuropa im Team der UniCredit seit 2023 und uns heute aus Budapest zugeschaltet. Und bei Philipp Gistakis, Chefanlagestratege der Hypo Vereinsbank. Schön, dass ihr beide euch heute die Zeit für uns nehmt.
Hallo.
Hallo Nikolaus, hallo zusammen. Einen schönen Tag aus Budapest.
Ja, Esther, du hast ein bisschen geschmunzelt bestimmt, als ich die Namen jetzt gesagt habe. Wir haben im Vorfeld, Philipp und ich, schon uns darüber unterhalten und eine schlaflose Nacht hintereinander, dass wir die Namen richtig aussprechen. Ich hoffe, das war einigermaßen okay.
Ja, das war völlig okay.
Ja, starten wir gleich mit der Wahl in Ungarn. Was steht bei den Wahlen in Ungarn auf dem Spiel und wann können wir denn mit ersten Ergebnissen rechnen, Esther?
Ja, es ist eine entscheidende Parlamentswahl, ob der Orbáns Fidesz-Partei, die seit 2010 in Regierung steht, an der Macht bleibt oder gelingt es die neue Taoiseach-Partei, die politische Durchbruch, das bisher die Oppositionsparteien nicht gelungen ist. Die Stimmenauszählung geht in Ungarn im Regel ganz schnell. Also wir können schon bereits am Wahltag, am Spätabend die ersten Ergebnisse erwarten. Das wird so ein vorläufiges Ergebnis bedeuten und spätestens in den Morgenstunden schon einen klaren Bild über die Ergebnisse haben. Im Fall von sehr knappen Ergebnissen kann aber es noch eine ganze Woche dauern, bis alle Briefwahlen gezählt werden und bis wir ein offizielles Ergebnis bekommen.
Wie aussagekräftig sind denn die Meinungsumfragen und welche Szenarien gibt es aktuell?
Es steht eine ziemlich große Unsicherheit um die Umfragen. Die unabhängigen öffentlichen Umfragen zeigen, dass die Oppositionspartei TISA steht um zwischen 10 bis über 20% vor der regierenden Fidesz. Das heißt so zwischen 40-50% für TISA gegen ungefähr 30% Unterstützung für Fidesz. Es gibt aber auch regierungsnahe Meinungsforscher und die zeigen, dass Fidesz steht vor mit 4-6%. Und da gibt es noch eine große Frage, ob eine dritte Partei ins Parlament schafft. Das wäre die rechtspopulistische Partei, die heißt Mihazag, das bedeutet unsere Heimat. Und der steht laut der Umfragen genau gegen der 5%-Hürde. Also im Fall von einem ganz knappen Ergebnis könnte diese kleine Partei als Königsmacher auftreten.
Nun sind Umfragen das eine, das Wahlsystem das andere. Könnte aus dem Wahlsystem heraus vielleicht noch eine Überraschung kommen?
Ja, das Wahlsystem in Ungarn kompliziert auch die Prognosen. Von insgesamt 199 Parlamentsmandaten werden nämlich 106 von einzelnen Wahlkreisen verteilt Und dieses System begünstigt immer die stärkste Partei. Und Fidesz hat diese Wahlkreise mehrmals umstrukturiert. Das bedeutet, dass die Anzahl der Wähler in den größeren Städten, wo die Opposition eine deutliche Mehrheit hat, ist deutlich höher als in kleineren Städten oder Dörfern, wo Fidesz dominiert.
Auf welche Themen setzt denn die aktuelle Regierungspartei im Wahlkampf?
Fidesz, also die Regierungspartei, konzentriert sich deutlich auf außenpolitische Narrative. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, Frieden oder Krieg. Und das ist insbesondere mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Fidesz hat auch eine klare euroskeptische Tonität. Ungarn möchte weder finanzielle noch militärische Unterstützung für die Ukraine geben. Und Fidesz stellt sich vor als eine Versicherung für Stabilität und eine Versicherung, dass Ungarn sich nicht in diesen Krieg einmischt. Dabei blockiert die Fidesz-Regierung auch häufig Entscheidungen auf EU-Ebene, wenn es um Ukraine-Hilfen geht oder russische Sanktionspakete geht. Von dieser besteht ein starker Fokus auf eine deutliche Pro-EU-Ausrichtung. Also dieser verspricht, dass sie ganz schnell die eingefrorenen EU-Gelder entsperren wollen. Und sie wollen auch ziemlich schnell ins Euro-Zone eintreten, also die Euro in Ungarn einführen. Dieser steht auch für eine starke Antikorruptionsagenda und eine Verfassungsreform. Also das würde bedeuten, dass die Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Institutionen auch auf dem Top-Agenda von TISA steht.
Also für mich zusammenfassend, auf der einen Seite ein starker Fokus auf die Außenpolitik, auf der anderen Seite stärker Europa und Innenpolitik. Welchen Einfluss hat denn der aktuelle Konflikt in und um den Iran auf diese Positionen im Wahlkampf?
Eigentlich ganz wenig. Es wird natürlich viel von der Bedrohung von höheren Energiepreisen gesprochen. Aber das ist eher im Zusammenhang mit dem russischen Öl- und Gasversorgung. Und weniger wird hier von Iran gesprochen.
Jetzt hast du die Brücke schon zur wirtschaftlichen Entwicklung gebaut. Lass uns doch mal einen Blick darauf werfen. Wo ist Ungarn denn besonders stark und wie sieht eigentlich das Wirtschaftswachstum in Ungarn aus?
Eigentlich gibt es keine sichtbare Wirtschaftswachstum in Ungarn seit 2022. Das bedeutet, dass die Investitionen sind insbesondere stark geschrumpfen. Auf der Exportseite steht auch ein starkes Zurückfall. Das hängt eher mit der europäischen Autoindustrie und den Herausforderungen für die europäische Autoindustrie zusammen. Die Konsumnachfrage bleibt weiterhin im Wachstum, aber das war nicht stark genug für einen deutlichen Aufschwung in Bruttoinlandprodukt mitzubringen. Es gibt auch sehr starker Fokus auf Direktinvestitionen, neben den großen deutschen Autoherstellern auch von chinesischen Investoren in Autoindustrie und in Batterieproduktion.
Jetzt hast du ja gesagt, die Wirtschaft lahmt, also sie stagniert so ein Stück weit seit 2022. Jetzt würde ich erwarten, dass die Wirtschaftspolitik im Wahlkampf eine große Rolle spielt. Zumindest in dem Eingangsstatement dazu habe ich das nicht vernommen. Welche Rolle spielt denn die Wirtschaftspolitik jetzt im Wahlkampf?
Ja, ich würde sagen, insgesamt ist die Wirtschaftspolitik eher auf dem zweiten Platz. Also diese außenpolitische Narrative und ob EU-skeptisch oder pro-EU ist, steht, ich glaube, deutlich im Fokus, eher als wirtschaftliche Fragen. Aber wirtschaftlich orientiert sich Fidesz weiterhin auf niedrigere Energiepreise. Zum Beispiel die Haushaltsenergiepreise sind in Ungarn seit 2013 festgelegt, ohne Veränderung. Fidesz hat auch eine extra 14. Monatsrente für die Rentner versprochen und gibt starke familienpolitische Förderung durch Steuergutschriften und subventionierte Hypotheken für Familien. Dagegen in dieser Narrative steht ein starker Fokus auf die öffentlichen Dienstleistungen, also Gesundheitssystem, Infrastruktur, Bildungssystem sollten entwickelt werden. Und ein großer Teil der Einwohner finden es auch, dass es das wichtigste Problem für Ungarn ist, diese öffentlichen Dienstleistungen zu entwickeln. Dieser verspricht auch etwas Steuersenkung, zum Beispiel Mehrwertsteuersenkung im Lebensmittel und Medikamente. Ungarn hat eine der höchsten Mehrwertsteuer von 27%. Das betrifft auch alle Grundlebensmittelprodukte. Also da gibt es Raum für eine Senkung. Und eine Anhebung des Mindestlohns und Steuersenkungen für Geringverdiener. Also das sollte die Lebensqualität für Geringverdiener auch verbessern.
Also doch unterschiedliche Positionen in der Wirtschaftspolitik, aber wir haben gerade gehört, ihr auf Platz 2 in der Wichtigkeit der Themen. Philipp, jetzt nehmen wir dich in die Diskussion mit rein. Wie siehst du denn Ungarn als Stratege und vor allem, welche Bedeutung hat es für die europäische Politik?
Ja, Nikolaus, der Ausgang der Wahl ist nicht nur wichtig für Budapest, sondern auch sehr relevant für Brüssel. Wenn man sich mal überlegt, dass Ende 2026, also Ende dieses Jahres, die Verabschiedung des neuen mehrjährigen Finanzrahmens ansteht, sieht man, welche Bedeutung die politische Dimension für auch die europäische Wirtschaft hat. Und nächstes Jahr wird ja auch in Frankreich der nächste Präsident oder möglicherweise die nächste Präsidentin gewählt. Und ein Sieg von Fidesz könnte eben bedeuten, dass Ungarn bei den Budgetverhandlungen auf europäischer Ebene ein Druckmittel erhält und damit möglicherweise Europa eben ein wenig unter Druck setzt in einem politisch sehr wichtigen Zeitraum. Wir haben auch gesehen, dass Ungarn in den vergangenen Jahren mehrfach europäische Entscheidungen blockiert hat, also zum Beispiel zuletzt die Hilfen für die Ukraine, aber auch Sanktionspakete gegen Russland. Und ein Machtverlust von Fidesz könnte jetzt insbesondere rechtspopulistische Kräfte im Europäischen Parlament schwächen, hier insbesondere die sogenannte Patrioten für Europa-Gruppe. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Die Rechtspopulisten im Europaparlament sind keine einheitliche, kein homogener Block. Da gibt es mindestens 3 Gruppierungen. Die größte davon eben Patrioten für Europa, um den Rassemblement National, also der Partei von Marine Le Pen in Frankreich, und zu der gehört eben auch Fidesz. Dann gibt es noch die EKR, die Europäischen Konservativen und Reformer. Da ist die wichtigste Kraft die Fratelli d'Italia von italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Und dann gibt es noch das Europa der souveränen Nationen. Also Fidesz gehört sozusagen zur größten Gruppe und auch zu der um Marine Le Pen. Und die ist natürlich für Europa und für das Europäische Parlament schon von großer Bedeutung.
Isa, wir haben jetzt schon von dir gehört, welche Wirtschaftssektoren für Ungarn eine wichtige Rolle spielen. Aber jetzt stellen wir die Frage nochmal anders. In welchen Wirtschaftssektoren ist Ungarn denn besonders wichtig für die Europäische Union?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das muss man doch auch betonen, dass Unternehmen Steuern und Löhne sind in Ungarn immer noch sehr niedrig und deswegen attraktiv für globale Unternehmen. Das allgemeine Unternehmenssteuer liegt nur um 9%. Deswegen kommen immer noch viele Direktinvestitionen nach Ungarn. Ungarn ist ein wichtiger Automobilzulieferer der europäischen Industrie. 2 große deutsche Autohersteller haben vor kurzem gerade neue Produktkapazitäten in Ungarn ausgebaut. Und Ungarn baut auch große Batterieherstellerkapazitäten aus und wird in Zukunft ein wichtiger Batterielieferer für den ganzen Autobranche von der EU sein. Ungarn ist auch stark im Dienstleistungsbereich, in Geschäftsdienstleistungen, weil die niedrigeren Löhne und ziemlich attraktive Qualität der Arbeitnehmer, dass Ungarn einen attraktiven Standort auch im Geschäftsdienstleistungsbereich macht.
Also niedrige Steuern, gut ausgebildete Arbeitnehmer auf der anderen Seite sprechen für Investitionen in Ungarn. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gehört, dass vor allem in der Automobilindustrie auch die Transformation hin zu elektrobetriebenen Automobilen Ungarn eine Schlüsselrolle hat. Philipp, Ungarn verfügt ja noch als eines der wenigen EU-Mitglieder, Polen ist ja da zum Beispiel noch zu nennen, noch über eine eigene Währung. Wir haben schon gehört, dass die Opposition einen schnellen Beitritt zum Euro plant. Kannst du uns noch mal aufklären, wie hat sich denn die Währung im Vergleich in den letzten Jahren entwickelt und welchen Einfluss haben eigentlich die Zinsen?
Der ungarische Forint war in den letzten Jahren insbesondere nach der Corona-Pandemie beziehungsweise im Zuge des Krieges in der Ukraine eher schwach. Das war eben auch die Phase, die Esther beschrieben, charakterisiert hat als Nullwachstum. Da hat der ungarische Forint so 10-15% gegenüber dem Euro abgegeben. Und wenn man das jetzt mal einordnend vergleicht mit anderen Staaten, dann wird das besonders augenscheinlich. Hier nimmt man sehr gerne die sogenannten Visegrad-Staaten plus Rumänien hinzu. Visegrad ist eine Stadt etwa eine Stunde nordwestlich von Budapest, also in Ungarn. Zu diesen Visegrad-Staaten gehören 4 Länder, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Und man nimmt eben da ganz gerne auch noch Rumänien mit hinzu. Wenn man diese Länder vergleicht, fällt ein Land raus, im Sonderweg, nämlich die Slowakei, die ist 2009 zur Eurozone beigetreten, hat also ihre geldpolitische Souveränität an die EZB abgegeben und damit das Wechselkursrisiko für ihre exportorientierte Wirtschaft eliminiert. In den anderen verbleibenden 4 Ländern gelten Polen und Tschechien so als der Stabilitätsanker. Der polnische Zloty war in den letzten Jahren eher seitwärts. Die tschechische Krone hat deutlich zugelegt gegenüber dem Euro. Die tschechische Krone gilt hier als der sichere Hafen der CEE-Länder. Der Forint zusammen mit dem rumänischen Leu schwächer, wobei man sagen muss, dass der rumänische Leu sehr eng gesteuert wird, wird auch als sogenannter Managed Float bezeichnet. Du hast nach den Zinsen gefragt. Die sind in Ungarn relativ hoch. Die ungarische Zentralbank, deren Namen ich mir jetzt auf Ungarisch nicht traue auszusprechen, hat eher einen Zinsschild aufgestellt, relativ hohe Zinsen und versucht auch, sich mit relativ hohen Zinsen dann immer zu wehren gegen eine Abwertung. Aktuell, wenn ich es richtig gesehen habe, 2-3 Tage vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs von 6,5% auf 6,25% gesenkt. Auch die Staatsanleihenzinsen sind relativ hoch. Vor dem Iran-Krieg lagen die so bei 6,4%, wenn ich es richtig gesehen habe. In der Spitze mal bei 7,5, jetzt wieder knapp unter 7%. Der ungarische Forint gilt als eine der volatilsten Währungen im CEE-Raum. Ungarn hat auch von den genannten 5 Ländern die höchste Staatsverschuldung, vielleicht hier so holzschnittartig zur Einordnung, 75% der Staatsschulden zum BIP in Ungarn, Polen, Slowakei, Rumänien etwa 60%, Tschechien etwa 45%. Also der ungarische Forint hier in dem Reigen der Vergleichsstaaten eigentlich eher schwach.
Aber ungefähr das gleiche Niveau wie Deutschland.
Die Staatsverschuldung, ja, ungefähr das gleiche Niveau wie Deutschland. Und man sieht eben auch, dass das Land, wie gesagt, das als sicheren Hafen gilt, in Tschechien mit einer Staatsverschuldung von 45% hier deutlich besser dasteht.
Generell seht ihr ja die Schwellenländer aktuell positiv. Jetzt möchte ich nicht Osteuropa gleichsetzen mit Schwellenländern, aber trotzdem die Frage stellen, wie schaut es denn mit den osteuropäischen Ländern aus und wie haben die sich in den letzten Jahren entwickelt, vielleicht auch im Vergleich zu Ungarn?
Also hier ist vielleicht auch mal ganz wichtig, zunächst einmal die Größe der Wirtschaft einzuordnen und die hängt natürlich an der Anzahl der arbeitenden Menschen. Wenn man ungefähr davon ausgeht, dass das Pro-Kopf-Einkommen von der Größenordnung ungefähr dasselbe ist, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Die Anzahl der Einwohner, da ganz, ganz grob, wieder holzschnittartig. Also Polen ungefähr 40 Millionen Einwohner, Rumänien ungefähr 20 Millionen Einwohner, Tschechien, Ungarn ungefähr 10 Millionen Einwohner und Slowakei ungefähr 5. Das kann man sich schon merken, das geht sozusagen halbierend immer runter von Polen, Rumänien, Tschechien, Ungarn und Slowakei, also von 40 auf 5 runter. Ganz grob das Pro-Kopf-BIP, und hier ziehe ich jetzt sozusagen, um die Währungseffekte entsprechend vergleichen zu können, die Kaufkraftparitäten als Wechselkurse heran, also nicht die Kapitalmarktwechselkurse, sondern die Kaufkraftparitäten. Da hat Ungarn aktuell ungefähr ein Pro-Kopf-Einkommen von 50.000 US-Dollar, also Kaufkraftparitäten geht immer gegen den US-Dollar. Tschechien von 60.000, Polen ca. 55.000 und die Slowakei und Rumänien ungefähr in derselben Größenordnung wie Ungarn. Ich glaube, ein bisschen unter 50.000 US-Dollar auch entsprechend in Ungarn. Was aber wichtig ist, ist, wenn man das jetzt im historischen Vergleich einordnet, dann sieht man, dass vor 10, 15 Jahren war Ungarn in dieser Vergleichsgruppe dieser 5 osteuropäischen Nationen mal fast ganz vorne und ist über die Jahre hinweg eigentlich mehr oder weniger nach hinten durchgereicht worden, liegt jetzt mehr oder weniger gleich auf im Pro-Kopf-Einkommen mit Rumänien an 4., 5. Stelle. Und wie Esther das schon gesagt hat, in den vergangenen 2-3 Jahren, also Post-Corona beziehungsweise Energiekrise, Ungarn, Krieg, ist Ungarn nicht gewachsen, die Wirtschaft ist stagniert, während sie in den anderen vergleichbaren Staaten deutlich gewachsen ist, 3, 4, 5% zum Teil. Also das heißt, hier im Vergleich zeigt sich, dass Ungarn in den letzten Jahren ja nach hinten durchgereicht wurde, fast abgehängt wurde.
Also spannend, dass die anderen sozusagen Ungarn überholt haben in der Entwicklung, vor allem bei der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. Esther, welche Marktreaktionen sind jetzt eigentlich nach der Wahl denkbar?
Ja, wir denken, nach der Wahl kann es zu höheren Marktvolatilität kommen. Das liegt genau an den Unsicherheiten. Und Philipp hat schon über den höheren Risikoprämien, also die höheren Renditen an Staatsanleihen gesprochen und höheren Staatsschulden von Ungarn gesprochen. Wenn es zu einer neuen Regierung kommt, dann können die EU-Gelder sehr viel dabei helfen, dass diese Staatsverschuldung schneller sinkt. Dann wird auch die fiskalische Anpassung viel leichter für die jeweilige Regierung sein. Und wenn es zu einem kurzfristigen Euro-Einführungsziel auch genannt würde, das kann auch weiteren Aufschwung für den ungarischen Forint geben. Also wir erwarten, dass die Risikoprämien, also das ist genau diese Mehrrendite im Vergleich zu mehr sicheren Anlagen wie zum Beispiel die Deutsche Bund, diese Risikoprämien können deutlich geringer werden. Und der ungarische Forint kann sich aufwerten, wenn es um eine Pro-EU-Regierung kommt.
Also vor allem der Blick auf die Anleihen und auf die Währungen spannend. Philipp, jetzt haben wir ja von dir schon gehört, dass einige osteuropäische Länder mit relativ hohen Wachstumsraten glänzen. Ungarn ist da eher schlussdicht im Vergleich dieser Länder. Trotzdem eine Frage, warum habt ihr eigentlich Ungarn und Osteuropa generell in der Vermögensverwaltung nicht adoptiert?
Zunächst einmal muss man sagen, dass die osteuropäischen Länder sowohl auf der Anleihen- als auch auf der Aktienseite durchaus interessant sind und attraktive Renditen darstellen. Und Esther ist also da immer bei uns in der Vermögenshaltung sehr stark mit dabei, uns das nahezulegen. Aber wir haben das Problem, dass die Märkte relativ klein sind. Und wenn man sich mal nur die Marktkapitalisierung anschaut, also der mit Abstand größte Aktienmarkt in dieser Region, dieser 5 genannten Staaten, ist Polen. Die Marktkapitalisierung an der polnischen Börse liegt in der Größenordnung bei 700 Milliarden US-Dollar. Und das ist auch klein im Vergleich zum Beispiel zum DAX, der ja auch schon ein mehr oder weniger kleiner Markt ist, 2,7 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Also die Märkte sind relativ klein und deswegen ist es schwierig, mit einem Investmentvehikel, das relativ groß ist, wie unsere Vermögensverwaltung, in kleine Märkte zu investieren, ohne die Märkte entsprechend zu bewegen. Und es gibt auch noch nicht viele, das liegt auch eben sozusagen an der Größe beziehungsweise eben nicht vorhandenen Größe dieser Märkte, nicht viele Portfolio-Investment-Vehikel wie Fonds und ETFs, in denen man investieren kann, die dann eben eine entsprechende Größe haben. Also durchaus interessant und der eine oder andere Investorin, Anlegerin findet es sicherlich interessant, aber für ein breit diversifiziertes, global investierendes Vehikel ist der Markt relativ klein und der Anteil, den man dann investieren würde, würde dann eben auch sozusagen die Performance-Uhr dieser Investments nicht bewegen.
Also muss man natürlich nochmal zur Einordnung sagen, 700 Milliarden US-Dollar, klingt viel, ist aber nicht viel. Es ist wahrscheinlich die Top 5 des DAX einmal zusammengenommen, also die 5 größten Aktien. Dann haben wir schon den Gesamtmarkt von Polen und Ungarn, ist ja nochmal ein bisschen kleiner, wie du es gesagt hast. Jetzt haben wir viel über Ungarn gesprochen, das war heute unser Plan. Wenn ich von heute rede, wir zeichnen diesen Podcast am 2. April auf und sind am Vormittag. Jetzt haben wir letzte Nacht eine Rede von Donald Trump gehört in den Vereinigten Staaten zum aktuellen Konflikt mit dem Iran. Man konnte sozusagen wieder alles rauslesen, aber es klang wie eine kurzfristige Verschärfung. Entsprechend haben die Aktienmärkte heute Nacht ja schon reagiert und heute Morgen auch. Und es sind rot gestartet. Wie positionierst du dich jetzt in der Vermögensverwaltung oder ihr euch in der Vermögensverwaltung vor dem Osterwochenende? Was erwartet ihr?
Ja, es ist ein Auf und Ab, Nikolaus, und wir positionieren uns zunächst mal so, dass wir auf diese Schlagzeilen nicht wahnsinnig viel geben. An einem Tag wird verkündet, dass der Krieg quasi vorbei sei. Und am nächsten Tag wird verkündet, dass er also nochmal verschärft werde. Der Krieg ist vorbei, wenn er vorbei ist. Und welche wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Krieg dann hat, bleibt ja auch noch abzusehen. Selbst wenn der Krieg vorbei ist, wurde ja zwischendrin auch immer wieder kolportiert, dass die USA den Krieg beenden könnten, ohne sich darum zu kümmern, ob die Straße von Hormuz wieder offen oder zu sei. Und das sollen dann andere Nationen dieses Problem lösen. Also das wird uns sicherlich noch an den Kapitalmärkten länger beschäftigen. Wir positionieren uns so, dass wir uns vorsichtig aufgestellt haben. Und vorsichtig bedeutet in diesem Fall neutral. Also das heißt, wir haben ein neutrales Gewicht zu unserer Benchmark. Warum ist das vorsichtig? Weil auf der einen Seite natürlich die Downside-Risiken hoch sind von einer Verschärfung, Verbreitung des Krieges, möglicherweise weitere Schäden an Energieanlagen im Persischen Golf. Es gibt aber auch Upside-Risiken. Das heißt, wenn dieser Krieg relativ schnell vorbei sein sollte, das haben wir in den letzten Tagen eben auch gesehen, dann kann es eben sein, dass die Kurse relativ schnell auch nach oben gehen. Und das muss man entsprechend eben mit berücksichtigen. Deswegen neutral positioniert. Und wie gesagt, diese Schlagzeilen, die sorgen dann für Tagesvolatilität. Aber der Krieg ist erst dann vorbei, wenn er wirklich vorbei ist.
Es bleibt also wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Und so viel kann ich Ihnen versprechen. Das werden wir. An dieser Stelle herzlichen Dank, Esther. Vielen Dank, Philipp. Wir sind zunächst gespannt, wie die Wahlen am nächsten Wochenende ausgehen. Und wir werden dann sehen, wie Ungarn entschieden hat. Wenn Sie mögen, können Sie einige der Aussagen, die wir heute getroffen haben, gerne auch in Grafiken nachvollziehen, die ich den Shownotes beifügen werde. Wir freuen uns natürlich auch auf Ihr Feedback und Ihre Fragen, gern per E-Mail unter markt-briefing@undicredit.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie das HVB Marktbriefing abonnieren oder weiterempfehlen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Freut Sie sich auf ein Wiederhören mit Titus Groder, Christian Stocker, Andreas Rees und Philipp Gistakis. Und wir hören uns auch wieder, wenn Sie mögen, bei einer der nächsten Gelegenheiten. Heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Und es verabschieden sich Nikolaus Barth,
Esther Gadian,
Philipp Gistakis.